Ich lese den Predigttext aus der neuen evangelistischen Übersetzung, Jesaja 63, 15 bis 64, 3. Blick doch vom Himmel herab. Sieh her, vom Wohnort deiner Majestät und Heiligkeit. Wo ist dein Liebeseifer für uns? Wo deine unvergleichliche Macht? Warum hältst du dein Mitleid, dein Erbarmen gegen uns zurück? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel würde uns nicht einmal kennen. Du bist unser Vater, Jahwe, unser Erlöser, von jeher bist du genannt. Warum, Jahwe, hast du uns abirren lassen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht? Warum sind wir ohne Ehrfurcht vor dir? Kehr doch bitte wieder um, wir sind doch deine Diener und das Volk, das dir gehört. Vor kurzem erst vertrieben unsere Feinde dein heiliges Volk und zertrampelten dein Heiligtum. Es ist, als hättest du nie über uns geherrscht, als hättest du uns nie zu deinem Eigentum gemacht. O reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab, dass die Berge vor dir erbeben, wie das Feuer Reisig entfacht und wie es Wasser wallen macht, dass deine Feinde merken, wer du bist, dass die Völker vor Angst vergehen. Wenn du furchterregende Taten vollbringst, die niemand von dir erwartet hat, ja führest du doch herab, dass die Berge erbebten vor dir.
Guten Morgen. Ich hätte manchmal schon gerne einen Gedankenleser, weil gerade bei so einem Text frage ich mich schon, was denken eigentlich die Leute, die sowas hören? Ja, also was denkt ihr, wenn ihr so einen Text im Alten Testament lest? Meine ersten Gedanken waren, keine Ahnung, ich weiß nicht, was dieser Text mit mir heute zu tun hat. Ich weiß auch nicht, was dieser Text mit uns als Gemeinde zu tun hat. Wir sind ja nicht wie das Volk Israel, die Jesaja jetzt hier beschreibt. Ich bin aber an diesem Text hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, doch, der Text hat eine ganze Menge mit uns heute zu tun. Und ich versuche euch da mal so ein bisschen heute Morgen mit reinzunehmen. Versuchen wir uns mal in die Situation reinzuversetzen, in der Jesaja ist. Er sieht das Volk Israel, dem Volk geht's nicht gut, der Tempel ist kaputt, die Feinde sind da und er redet mit Gott darüber, dass sie jetzt in dieser schwierigen Situation sind. Und dieser Ton, der ist, glaube ich, nicht sonderlich entspannt, sondern eher angespannt. Er bestürmt Gott, er ist dringlich. Änder doch irgendwas. Wo bist du eigentlich? Zeig dich wieder. Blick vom Himmel zu uns herab. Reiß den Himmel auf und komm runter. Und das Spannende ist der Grund, warum Gott sich zeigen soll. Es ist, als hättest du nie über uns geherrscht. Als hättest du uns nie zu deinem Eigentum gemacht. Und dieser Satz, der hat mich ziemlich getroffen. Weil das eine unheimlich tragische Feststellung ist, die Jesaja hier macht. Malen wir uns mal die Geschichte vor Augen, die Gott mit dieser Welt hat. Es soll von der alten Welt zur neuen Welt gehen. Eine kaputte Welt soll neu werden. Eine Welt, in der Gott und Mensch miteinander in Gemeinschaft wohnen. Eine Welt, in der Gottes Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Eine Welt, in der die Menschen so leben, wie Gott sich das schon immer vorgestellt hat. Und auf dem Weg zu dieser neuen Welt gibt es einige Meilensteine. Und einer dieser Meilensteine ist das Volk Israel. Gott erwählt dieses Volk. Er schließt einen Bund mit ihnen und sagt: Durch die Art und Weise, wie ich mit euch umgehe, wie ich mit euch handle, wie ich an euch handle, sollen andere Völker erkennen, was es bedeutet, wenn ein Volk unter meiner Herrschaft lebt. Wie gut das ist. Ihr sollt zu einem Zeugnis werden. An euch sollen andere Völker erkennen, wer ich bin. Und dann kommt diese Feststellung. Es ist, als hättest du nie über uns geherrscht. Jesaja stellt fest, wir unterscheiden uns eigentlich gar nicht mehr von den anderen. Das, wozu wir eigentlich berufen sind, dieser Berufung leben wir nicht mehr entsprechend. Und wer uns jetzt anschaut, der wird nicht erkennen, dass Gott herrscht. Er wird Gott nicht erkennen können. Keiner wird merken, dass wir anders sind. Wir befinden uns zwischen Weihnachten und Ostern. Und beide Feste erinnern uns an den herausragendsten Meilenstein in dieser Mission, die Gott mit dieser Welt hat. Er kommt selbst in diese Welt. Der Himmel reißt tatsächlich auf. Gott kommt. Gott greift ein. Furchterregend. Ein bisschen anders, als die Israeliten es erwartet hatten. Aber er kommt selbst und er schafft alle Voraussetzungen, damit wir als Menschen in dieser neuen Welt mit Gott leben können. Und er beauftragt seine Jünger. Macht alle anderen Menschen zu Jüngern. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch beigebracht habe. Lehrt sie, so zu leben, wie es der Herrschaft Gottes entspricht. Und so geht aus dem Volk Israel die Gemeinde hervor. Ein weiterer Meilenstein. Und dieses Volk ist genauso berufen, so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie das Volk Israel. Mit zwei wichtigen Unterschieden. Jesus ist gekommen, er hat sich um die Schuld gekümmert. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Was sich allerdings nicht geändert hat, ist, dass andere Menschen an uns sehen, wie ein Leben unter der Herrschaft Gottes aussieht. Das sehen sie ja in der Art und Weise, wie wir als Einzelne leben, in unserem Beruf, in unserer Familie, aber auch wie wir als Gemeinde leben, wie wir untereinander miteinander umgehen, was wir tun, was wir auch nicht tun. Und eine weitere Sache hat sich auch nicht geändert. Genauso wie die Israeliten stehen wir heute in dieser Gefahr, in so eine Art Modus zu verfallen, dass andere nicht merken, dass da ein Unterschied ist. Dass es keinen Unterschied macht, ob wir unter Gottes Herrschaft leben oder nicht. Schauen wir uns mal ein Leben an, das so aussieht, als ob Gott nicht herrschen würde. Jesaja gibt uns ja einen kleinen Einblick. Und das Erste, was er feststellt, ist, Gott ist weit entfernt, scheinbar überhaupt nicht aktiv. Sie erleben Gott nicht mehr. Wo ist dein Liebeseifer für uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Warum hast du dein Mitleid und dein Erbarmen zurückgezogen? Warum erleben wir das alles nicht mehr? Und das Zweite, was er feststellt, ist, wir sind abgeirrt. Wir sind starrsinnig geworden. Wir haben keine Ehrfurcht vor Gott. Gott ist weit entfernt, ja, aber das liegt daran, dass wir uns von ihm entfernt haben. Und dann diese Frage, warum hast du uns abirren lassen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht? Warum sind wir ohne Ehrfurcht vor dir? Man kann ja fragen, macht jetzt Jesaja hier einen Vorwurf? Sagt der Gott, du bist schuld daran, dass das passiert ist? Ist das so? Wenn wir uns den Kontext anschauen, der in Jesaja steht, dann merken wir ganz schnell, nein, darum geht's nicht. Gott ist nicht schuld. Jesaja schreibt ein paar Verse weiter und auch davor kommt es immer wieder, wir haben uns versündigt an dir. Wir sind treulos gewesen. Wir alle sind vom Unrecht befleckt. Im Neuen Testament schreibt Paulus davon, dass wir entweder unter der Herrschaft Gottes leben oder unter der Herrschaft der Sünde. Dazwischen gibt's nichts. Und Schuld führt dazu, dass ich mich als Mensch weiter von Gott entferne, weil ich unter der Herrschaft der Sünde lebe. Und je weiter ich mich von Gott entferne, umso weniger komme ich zurück. Und ich komme in so einen richtigen Teufelskreis und ich sacke immer weiter ab. Und die Sünde wird mich immer mehr beherrschen. Das Problem ist nicht Gott, der jetzt daran schuld ist, dass ich da abgerutscht bin. Aber was ich brauche, ist ein Gott, der mich da rausholt. Ohne Gott komme ich aus dieser Nummer nicht mehr raus. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Und insofern kann Jesaja schon fragen, warum hilfst du uns denn nicht? Aber das ist eine Spannung, die Jesaja kennt und die er nicht auflöst. Er sagt, ich weiß, dass wir dran schuld sind. Aber du bist der Einzige, der uns helfen kann, da rauszukommen. Alleine schaffen wir es nicht. Bitte hilf uns. Und deswegen wendet er sich an Gott. Den Gott, den er eigentlich kennt, den er schon früher erlebt hat, von dem er gehört hat, von seinen Vätern. Majestätisch, heilig, voller Liebeseifer für uns Menschen. Ein Gott mit unvergleichlicher Macht, voller Mitleid und Erbarmen. Ein Gott, der an denen, die auf ihn hoffen, gewaltige Dinge tut. Das ist der Gott, an den sich Jesaja wendet. Er fährt alles auf. Er erinnert Gott daran. Guck mal, das bist doch du. Du hast uns doch erwählt. Du bist unser Vater. Du bist unser Erlöser, wir sind deine Diener, wir sind dein Volk. Es hat sich doch nichts dran geändert. Deine Zusage steht. Aber derzeit sieht es überhaupt nicht so aus. Und bitte ändere was daran. Es ist so, als hättest du nie über uns geherrscht. Wir unterscheiden uns nicht mehr. Dein Plan ist nicht aufgegangen, wenn du so weitermachst mit uns. Dann werden die anderen Völker etwas komplett Falsches über dich denken. Und deswegen betet Jesaja um Veränderung. Gott soll eingreifen. Und zwar mächtig, gewaltig, so dass alle anderen Völker merken, boah, da ist dieser Gott und der greift ein. Gott soll direkt intervenieren. Ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht das falsche Publikum, aber heute hat man ja so einen richtigen Superheldenwahn, sage ich jetzt mal, mit diesen ganzen Comicfiguren, die eingreifen und es knallt überall, der Himmel reißt auf, es explodiert. Gott soll eingreifen, gewaltig, sodass alle das merken. Dass es keiner übersehen kann. Das Spannende ist, bei dieser Bitte geht es Jesaja nicht darum, dass er das jetzt erlebt. Es geht ihm auch nicht um sich selbst, es geht ihm nicht um das Volk, sondern es geht ihm darum, dass Gott zu dem kommt, dass Gott groß gemacht wird. Die anderen Völker sollen erkennen, wer Gott ist, durch die Art und Weise, wie er in Israel handelt. Es geht nicht darum, dass das Volk Israel Gott erlebt, sondern dass die anderen Völker an Israel sehen, wer Gott ist. Sie sollen nicht die falschen Rückschlüsse auf Gott ziehen. Jetzt zu uns heute. Wir sind das neue Volk Gottes. Was denken andere Menschen über uns, wenn sie zu uns kommen? Welches Bild bekommen andere Menschen von uns, beziehungsweise von Gott, wenn sie uns sehen? Zu welchem Schluss kommen sie? Paulus schreibt im Neuen Testament, wir sollen uns als Christen unterscheiden. Keine sexuelle Unmoral, keine Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, kein böses Verlangen, kein Habgier, kein Zorn, kein Aufbrausen, kein Lästern, kein Lügen. All das soll bei uns nicht mehr zu finden sein. Wir haben uns mit der Thematik am Mittwoch auseinandergesetzt. Wir sind dazu berufen, alte Verhaltensweisen abzulegen und uns neue Verhaltensweisen anzuziehen, die Gott entsprechen. Und es wäre tragisch, genauso wie es bei Jesaja tragisch war, wenn andere Menschen sich mein Leben anschauen und zu demselben Schluss kommen. Es ist, als ob Gott eigentlich keine große Rolle spielt. Außer vielleicht, dass er sonntags in den Gottesdienst geht und einmal in der Woche in den Hauskreis. Ein Leben unter der Herrschaft Gottes sieht anders aus als ein Leben ohne Gott. Es gibt einen Unterschied. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Was wird euch charakterisieren? Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme, Geduld, Nachsicht, Vergebung. All das soll bei uns zu finden sein. An der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie ist das bei uns? Unterscheiden wir uns? Erkennen andere Menschen durch uns Gott? Herrscht Gott über dein Leben, über diese Gemeinde? Wir tun gut daran, diese Frage uns ehrlich zu beantworten. Jesaja stellt sich dieser Frage. Und er kommt zum Schluss, nein, derzeit können wir das faktisch nicht. Leider. Und dieses Gebet, das rüttelt auf. Mit Jesus ist die Herrschaft Gottes in dieser Welt angebrochen. Ich habe das mal so dargestellt, dann ist mir aufgefallen, das sieht aus wie ein Spiegelei. Also ihr könnt euch einfach Folgendes vorstellen. Ja, das ist die Welt, das Rote und das Gelbe, das ist die Herrschaft Gottes. Die ist angebrochen mit Jesus. So, und jedes Mal, wenn ihr jetzt ein Spiegelei seht, dann könnt ihr euch das so vorstellen. Ja, wie das Gelb dann in dem Ei verläuft, wenn man es leider nicht hingekriegt hat, das richtig in die Pfanne zu schlagen, dann breitet sich das aus. Das passiert. Die Herrschaft Gottes ist angebrochen. Wir sollen durch unser Leben auf Gott hinweisen, indem wir so leben, wie es Gott entspricht, als Einzelne und auch als Gemeinde. Am Mittwoch hatten wir es auch davon, wenn jemand Christ wird, dann ist er wie ein kleines Kind. Das Bild benutzt Paulus. Kind Gottes, ohne Wenn und Aber, bedingungslos geliebt, aber er ist ein Kleinkind oder sie. Und dieses Kleinkind muss erwachsen werden. Es muss von seinen Eltern lernen, was ist gut, was ist nicht gut. Es muss lernen, wie verhalte ich mich in dieser Welt. Was ist wichtig, was ist auch nicht wichtig. Und es muss sich zurechtfinden. Als Christ muss ich genau dasselbe. Ich muss lernen, mich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Ich muss lernen, Altes abzulegen, Neues anzuziehen. Und das ist eine Sache, die passiert nicht automatisch. Weil diese alten Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften, die den alten Menschen ausmachen, die fallen nicht einfach ab. Das wissen wir alle. Ja, ich habe mal so ein bisschen versucht nachzudenken, was das sein könnte. Ich sage jetzt mal Ungeduld und Ärger als einen Punkt. Ja, worüber? Darüber, dass ich 30 Minuten länger im Restaurant warten musste, bis mein Essen gekommen ist. Darüber, dass der Ehepartner den Müll schon wieder nicht runtergebracht hat. Darüber, dass die Wand hinterm Kreuz ausgerechnet diese Farbe bekommen hat. Darüber, dass mein Thema in der Gemeinde einfach viel zu kurz kommt, das mir wichtig ist. Egoismus. Hauptsache, ich komme noch über die Ampel, bevor sie rot wird, egal was dann passiert. Wehe, wenn der Fahrer vor mir ein bisschen zu langsam ist und mir diesen Plan zunichte macht. Den Zehnten spenden kann ich nicht. Kann ich mir nicht leisten, mein Haus zu kaufen oder meinen Handyvertrag zu halten. Oder ich mache nur bei den Sachen mitten der Gemeinde, die mir gefallen. Schlecht über andere Menschen reden. Boah, wie die ihre Kinder erziehen und die, das geht gar nicht. Meine Chefin, die ist so eine Nervensäge, was die letzte Woche alles gemacht hat, und dann kommt die Auflistung. Oder, boah, hast du mitbekommen, wie sich Person XY am Sonntag benommen hat? Was die da gemacht hat, was die gesagt hat? Wir kennen diese Verhaltensweisen. Und wir müssen lernen, das abzulegen. Wir müssen lernen, wie sich jemand verhält, der in der Herrschaft Gottes lebt. Und das Spannende ist bei Jesaja, ist euch das mal aufgefallen? Er sagt nicht, guck mal, dein Volk, ja, die machen das. Sondern er sagt, wir. Jesaja schließt sich mit ein. Er sagt nicht, ich bin so viel besser als alle anderen. Er nimmt sich nicht raus. Er sagt nicht, Gott, veränder bitte die. Mach die mal bitte richtig. Weiß die mal zurecht. Jesaja weiß, ich brauche ganz genauso Veränderung wie die anderen. Und noch spannender ist die Lösung, die er sieht. Weil was soll Gott tun? Wenn man ein bisschen weiterliest, man könnte ja jetzt denken, naheliegend wäre, naja, okay, das Heiligtum soll wieder aufgerichtet werden, Israel soll befreit werden, gewaltig rausziehen. Und zum herrschenden Volk auf der ganzen Erde werden damit alle sehen, wie toll Israel eigentlich ist und wie toll dieser Gott ist, den Israel hat. Wenn man dann aber ein bisschen weiterliest in Jesaja, merkt man schnell, das ist nicht die Lösung, die Jesaja sieht. Gott soll sich um die Schuld seines Volkes kümmern. Er sagt, fang bei uns an. Und das kann übrigens auch ziemlich furchterregend sein. Ja? Wo Gott eingreift, das kann Angst machen. Jesaja bittet Gott, erneuere uns. Veränderung beginnt damit, dass Gott bei mir anfängt, bei jedem Einzelnen von uns. Und da, wo ich anfange zuzulassen, dass Gott eingreift, dass er mir Schuld und Sünde aufzeigt, dass er das wegnehmen darf, da wird was passieren. Und die Frage ist, bin ich dazu bereit? Jesaja war dazu bereit, das Volk war auch bereit. Darf Gott dir zeigen, wo er in deinem Leben vielleicht nur am Rand steht? Oder wo er vielleicht in einem oder auch in mehreren Bereichen eigentlich gar nicht herrscht. Darf er dir zeigen, wo du was verändern sollst? Und in Bezug auf die Gemeinde stellt sich genau dieselbe Frage. Darf Gott eingreifen in die Art und Weise, wie wir Gemeinde leben? Darf er sagen, guck mal, den Arbeitszweig, den sollt ihr verstärken. Aber die eine Sache, die solltet ihr bitte lassen. Oder diese Verhaltensmuster, die solltet ihr ablegen. Darf er das? Darf Gott überhaupt eingreifen? Ja, die Frage kann man ja auch stellen. Ja, man kann sich ja auch sagen, ja, ist doch eigentlich ganz gut so, wie es in meinem Leben ist. Mir geht's gut. Ja, man merkt vielleicht nicht so sehr, dass Gott herrscht, aber das ist ja gar nicht so tragisch. Ist ja nicht so schlimm. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie es zurzeit ist. Und an Gemeinde will ich auch nichts verändern. Eine andere Art von Gottesdienst? Boah, nee. Andere Gottesdienstzeit? Nee, die aktuelle passt so gut zu meiner Lebenssituation. Oder ein diakonisches Projekt, würde aber mehr Arbeit bedeuten. Oder eine andere Art von Hauskreis. Nee, ist zu anstrengend. Ich mag das so, wie es gerade ist. Ihr merkt, was ich meine. Ich glaube, wer so denkt, sollte vielleicht besser nicht darum bitten, dass Gott eingreift. Ich unterstelle uns allen, dass wir Veränderung wollen. Aber was wir, glaube ich, lernen können, ist, was für das Volk Israel galt, das gilt für heute für uns ganz genauso. Wir werden zu einer Gemeinde, die auf Gott hinweist, wo andere Menschen Gottes Herrschaft erleben, wenn er uns verändert, nicht die anderen. Oder indem er mit einem riesen Trara eingreift, mit großen Wundern. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass Gott uns verändert. Dadurch werden andere Menschen Gott kennenlernen. Und die Frage, die sich heute stellt, ist: Herrschst du in deinem Leben oder herrscht Gott? Und wenn du heute, wie Jesaja, feststellen musst, er herrscht eigentlich nicht. Egal, ob das ein kleiner Bereich ist oder ein großer Bereich, dann darfst du erstmal grundlegend eine Sache wissen. Gott liebt dich. Gott steht an deiner Seite, genauso wie damals beim Volk Israel. Jesaja weiß das. Gott ist da. Ich kann mich immer an ihn wenden. Ich darf zuversichtlich auf ihn zugehen. Das darfst du auch heute. Du darfst ihn um Veränderung bitten. So wie Jesaja. Er wird dich nicht abweisen. Er ist barmherzig, voller Liebe. Das hat er spätestens am Kreuz gezeigt. Das darfst du wissen. Aber bitte lass es nicht nur bei diesem Wissen, dass du das darfst, sondern tu das. Geh das an. Such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Lass dir helfen. Das ist das eine. Und das andere betrifft uns als Gemeinde. Wir sind dazu berufen, dass andere Menschen durch uns erleben, wer Gott ist, wie ein Leben unter seiner Herrschaft aussieht. Wie gesagt, es ging am Mittwoch um dieses Thema Jüngerschaft. Und was in dem Abend deutlich wurde, ist schon, dass wir als Gemeinde vielleicht einiges überdenken müssen, wenn wir echte Jüngerschaft miteinander leben wollen. Jüngerschaft macht uns zu reifen Christen, zu Menschen, die eben genauso leben. Und wenn wir das angehen, dann werden wir Veränderung brauchen. Und mein Wunsch ist, dass wir dabei im Blick haben, dass Gott das Beste für uns will. Dass da, wo wir anstreben, Gott mehr Raum zu geben, wo wir sagen, greif ein, du darfst das, da wird es nur ein Gewinn sein für uns. Auch wenn wir dafür vielleicht Altes aufgeben müssen. Ja, ich habe das Gefühl, wir denken oft so kurz, wenn wir sagen, boah, durch Veränderung wird mir immer was genommen. Ich habe jetzt meinen zweiten Sohn bekommen und es war schon bei dem ersten Sohn so, mir wurde Zeit genommen. Ganz ehrlich, viel Zeit. Diese Veränderung hat mir unheimlich viel genommen. Und trotzdem ist es was Gutes. Was anderes wurde mir geschenkt. Klar, ich könnte jetzt darüber hingehen und sagen, ja, das war aber alles so viel schöner früher. Ja, es war anders. Veränderung wird etwas verändern, aber es ist etwas Gutes. Da, wo Gott uns in diese Richtung verändert, da werden wir genau das erleben, was Jesaja sagt. Gewaltiges, Großartiges. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber auf eine besondere Art und Weise werden wir erleben, Gott wird da sein in unserem Leben. Da, wo wir ihn eingreifen lassen, wo er uns durch den Heiligen Geist verändern darf, da werden wir ihn als diesen Gott erleben, den Jesaja uns vorstellt. Majestätisch, heilig, voller Liebeseifer für uns, immer für uns, mit großer Macht, voller Mitleid und Erbarmen. Unser Vater, unser Erlöser. Noch nie hat man so etwas gehört. Noch niemals hat man so etwas erlauscht. Noch nie hat ein Auge einen Gott gesehen wie dich, der an denen, die auf ihn hoffen, so gewaltige Dinge tut. Das ist der Gott, den wir erleben werden. Und ich wünsche uns das. Amen.